Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Dann hat 96 dann nochmal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Kurz vor Toreschluss, es war der knappste Transfer, den Markus Mann bisher in seiner Karriere abbilden musste, über die Bühne bringen musste. 19.55 Uhr waren die Dokumente hochgeladen bei der DFL. 20 Uhr schloss das Transferfenster. Es war also sinnbildlich 5 vor 12. Als unser letzter Transfer, Noel Asego von Bayern München, ja, sicher war. Und jetzt bei uns ist und für 18 Monate geliehen ist, Kaufoption 1,5 Millionen, Bayern München hat ein Rückkaufsrecht in unbekannter Höhe. So, damit steigen wir mal ein, gucken wir uns mal an, was in dieser Transferperiode mit 4 Zugängen und nur wenigen Abgängen, also da müssen wir die U23 ja schon mit inkludieren, so bei rausgekommen ist, was für ein Zeugnis wir geben. Und natürlich gucken wir auch auf das Spiel zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf vor bisher noch sehr kläglicher Kulisse. Der freie Verkauf ist erst vor wenigen Tagen gestartet und es ist irgendwie noch recht viel Platz im Stadion. Der ganze Westoberrang, der Ostoberrang und Südoberrang, die sind noch frei. Das könnte eine Minuskulisse werden, trotz eines der Spiele, auf die es ankommt, wie uns André ja auch im Quick and Dirty erklärt hat. So, und damit legen wir los. Mein Name ist Tobi. Ich darf begrüßen nämlich genau den an meiner Seite, André. Schönen guten Abend.
Danke, 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 Tobi. Ich freue mich unglaublich, heute hier sein zu dürfen. Ich bin richtig demütig. Ich glaube, heute wird eine der tollsten Sendungen und deswegen freue ich mich, hier sein zu dürfen. Ich bin super gespannt, wie unser Maximilian uns gleich erklären wird, wie uns Markus Mann durch diese tolle Transferperiode zeigt. Also, Maximilian, es ist Zeit für dich zu agieren.
Ja, machen wir gleich. Erstmal begrüßen wir noch den Christian, denn Christian ist auch hier. Schönen guten Abend, Christian.
Ja, hallo, ich bin der Christian und ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen, demütig, genauso wie André. Ich bin auch gespannt, was Max heute vorbereitet hat und was er zu der Transferperiode zu sagen hat.
Ja, Max kenne ich nicht, aber den Maximilian, den kenne ich jetzt sehr wohl. Und der Maximilian wird uns gleich erklären. Max, komm rein. Also erstmal schönen guten Abend für dich.
Ja, guten Abend. Ich freue mich auch auf die heutige Sendung und ich denke auch, dass ich mich Andres Worten anschließen kann, dass das vielleicht einer der spannendsten und auch vielleicht auch kontroversesten Folgen der jüngsten Vergangenheit bei uns sein kann.
Absolut kontrovers, glaube ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist ja die Frage, ist Markus Mann wirklich dieser Masterclass-Typ, den viele in sozialen Medien und vielleicht auch einige hier, das werden wir noch herausfinden, für
Nein.
den Sie halten? Ja, danke. Oder ist er vielleicht doch nur der durchschnittliche Sportdirektor, der halt auf dem Niveau von Stefan Leitl agiert hat und Stefan Leitl ist jetzt eben weg. Da gucken wir aber dann gleich drauf. Max, du hast Noel Asego für uns vorbereitet. Das heißt, du kannst uns was erzählen über den 19-jährigen U20-Nationalspieler, wie gesagt, von Bayern München gekommen, bei den Profis immer fest trainiert, kein Profi-Einsatz, aber dreimal im Kader gewesen, hat in der Regionalligamannschaft von Bayern 2 gespielt und auch in der im UEFA, wie heißt das, Youth League oder wie es heißt, hat er da auch gespielt, genau, und ist jetzt für 18 Monate geliehen. Max, was ist Asego für ein Typ?
Ja, wie du bereits schon erwähnt hast, ist er zum FC Bayern im Jahr 2022 gegangen, war ursprünglich bei Hertha BSC in der Jugend und hat neben in Deutschland bekannten Talenten wie Ibrahim Maser oder Bence Dardai gespielt. Und bei den Bayern ist er, wie gesagt, auch im Sommertrainingslager voll und ganz dabei gewesen, in mehreren Testspielen dabei gewesen und stand jetzt auch schon einige Male im Kader. Er ist jetzt in dieser Saison ein fester Bestandteil der zweiten Mannschaft bei Bayern gewesen und auch als Stammspieler in der Regionalliga Bayern tätig gewesen. Und rein vom Profil her ist er rein körperlich erstmal so, hat eine Größe von 1,80 Meter, eine eher dünnere Körperstruktur, also eher keine physischen Besonderheiten, aber er bringt einige sehr, sehr wichtige Aspekte in seinem Bewegungsbild mit. Er hat eine sehr, sehr hohe Dynamik in seinen Aktionen gegen den Ball, insbesondere was seine Beweglichkeit betrifft. Also kann er problemlos seine Position variieren im defensiven 1 gegen 1, um auf das Dribbling eines Gegenspielers zu reagieren. Seine Spitzengeschwindigkeit war diese Saison nur bei 28 km/h, aber vor allem seine Explosivität im Antritt hat mich also in den ersten 5 bis 10 Metern sehr beeindruckt und ermöglicht ihm dadurch deutlich mehr Freiheiten in seinem defensiven Stellungsspiel. Und ich muss auch hervorheben, wie er seine Freiheiten nutzt, denn eines seiner größten defensiven Stärken ist sein durchaus außerordentliches Antizipationsgefühl. Denn er weiß oft bereits vor einem Pass, wie er sich positionieren und bewegen muss, um den abzufangen. Auch neben der Antizipation von Pässen versucht er auch durch das Forechecking, also dem frühzeitigen Stören von Spielern, das Aufbauspiel von Gegnern zu unterbinden. Und durch das Bayern-System bedingt, also durch eine sehr, sehr hohe und Pressing-intensive Dominanz, die man aufstrahlen möchte, kann er auch sauberes und diszipliniertes Pressing ausführen, was in unserem System durchaus hilfreich ist. Für mich ist die einzige offene Frage rein defensiv, ob er dem physischen Standard der zweiten Bundesliga gerecht werden kann, weil er meiner Meinung nach Gefahr laufen könnte, insbesondere in den körperlichen Bodenzweikämpfen unterlegen zu sein. Aber dort könnte er gegebenenfalls auch noch Fortschritte machen. Ja, wenn er dann einen Ball abgefangen hat oder einen Ball gewonnen hat im Zweikampf, versucht er stets progressiv und geradlinig zu denken, um im Dribbling den Ball raumgreifend nach vorne zu tragen. Und dabei spielt seine Dynamik und seine Explosivität auch eine Rolle, denn er kann schnell Richtungswechsel vollziehen und kann sich auch durch seinen relativ hohen Antritt einen Vorteil verschaffen. Ja, allerdings fehlt es mir bei ihm gewissermaßen an Konstanz im Ballbesitz, weil er bereits bei leichten Kontakten oft zu Fall kommen kann, und das ist ja in dieser Liga auch, in dieser sehr physisch geprägten Liga könnte das zu Problemen sorgen. Und es fehlt ihm auch in gewissermaßen an kreativen, vielleicht auch gegnerüberwindenden Möglichkeiten im 1 gegen 1, sich zentral oder im Halbraum durchzusetzen. Aber im kurzen Mittelpassspiel bringt er mit seinem sehr starken rechten Fuß und einem ordentlichen linken Fuß eine gute Qualität und Genauigkeit mit. Und das lässt sich auch statistisch festhalten, denn er hat in der Regionalliga Bayern mit einer Passquote von 91,8% den zweithöchsten Wert der Liga. Dahingehend spielt er tendenziell eher wenige schnellen Pässe und Steckpässe auf die Stürmer oder die offensiven Mittelfeldspieler, sondern er ist vielmehr das Verbindungsstück zwischen der Aufbau und dem Zentrum in der ersten Aufbaulinie. Was ich noch spannend fand, als ich ihn mir angeguckt habe, ist, dass er sich im letzten Drittel oftmals in den Halbräumen oder vor der Box positioniert und dadurch aber neben Flachpässen auch viele Flanken schlägt. Und das könnte in unserem System von Vorteil sein, weil wir ja innerhalb der Box Spieler haben, die diese Flanken durchaus verwerten können. Ja, neben dem Fakt, dass er allgemein an Torschussaktionen nicht so viel beteiligt ist, ist auch sein Abschluss eher durchschnittlich. Das heißt, vom Profil her ist er für mich kein Box-to-Box-Spieler, sondern eher ein Sechser und eher eine Art Spielgestalter, der durch seine Dynamik im Umschaltmoment die Offensive durch sein Passspiel oder sein Ballcarrying einleitet und an die kreativeren Spieler weitergibt, wie Lee oder auch ein Rochel, der sich im Mittelfeld befinden könnte. Systematisch sehe ich ihn ganz klar im defensiven, respektive zentralen Mittelfeld neben Enzo, entweder als einzelner Sechser im 4-3-3 oder als Doppel-6 quasi in einem 4-4-2 oder der Dreierkette. Und dort sollte er vor allem den defensiveren Teil übernehmen und vor der Kette die ballführenden Spieler stören und die Viererkette in Zweikämpfen unterstützen. Im Aufbauspiel kann er dann taktisch teilweise als Ballverteiler agieren und dort tendenziell hochschieben, um bei Ballverlusten schnell und effizient ins Gegenpressing zu kommen. Es gibt rein perspektivisch und rein Zukunftsdenken ein kleines Problem bei ihm, und das ist seine verhältnismäßig hohe Verletzungsanfälligkeit. So hatte er bereits mit mehreren Sprunggelenksverletzungen, einer Meniskusverletzung und einem Syndesmosebandanriss zu kämpfen, welche ihn jeweils um die 3 Monate ausfallen lassen hat. Aber wir haben ja viele verletzungsanfällige Spieler mit Jessica oder auch mit Lee, und unsere medizinische Abteilung hat ja durchaus unter Beweis gestellt, dass man das unter Kontrolle hat. Eine weitere perspektivische Fragestellung ist ja, wie groß ist der Sprung von der Regionalliga Bayern in die zweite Bundesliga? Aber die Vergangenheit hat bewiesen, dass das Talent und die Qualität oftmals bei Spielern ausreicht, um diesen Sprung zu kompensieren. Man schaue sich David Herold vom KSC an, Kabadai vom FC Augsburg, Hyunju Lee, der letztes Jahr zu Wiesbaden auch aus der Regionalliga kam, oder auch Alexander Pavlovic, der unmittelbar einen extrem guten Eindruck bei den Bayern machen konnte. Und dieses Talent und diese Qualität kann ich Asekum definitiv anrechnen, und ich bin überzeugt davon, dass er innerhalb kürzester Zeit mindestens dem Niveau der zweiten Bundesliga gerecht wird und spätestens ab nächster Saison das Potenzial hat, einer der Leistungsträger in diesem Verein zu werden.
Das sind ja einige Vorschusslorbeeren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erinnere mich daran, dass wir hier eigentlich einen zentralen Mittelfeldspieler gefordert haben, eigentlich eher so einen Achter gefordert haben, der Unterschiedsspieler in der zweiten Bundesliga sein kann. Max, den erkenne ich jetzt in deinen Schilderungen nicht. Und um dann mal, also die Gap zwischen Regionalliga und Zweiter Liga. Also Tom Sanne, Torschützenkönig der Regionalliga Nord in der vergangenen Saison, mit großen Vorschusslorbeeren nach Hannover gekommen, sollte in der U23 für die Profis aufgebaut werden, geht jetzt in die holländische Zweite Liga. Also es kann schon eine große Gap sein zwischen Regionalliga.
Ja, natürlich, ganz klar. Liga. Aber ich habe mich bei meinen Beispielen ja insbesondere auf Talente von FC Bayern bezogen. Und dahingehend auch eine gewissermaßen eine Erfolgsquote, die wir feststellen können. Also ich hätte auch noch weitere Namen wie Franz Kretzig oder Paul Wanner erwähnen können, aber das hätte den Rahmen wahrscheinlich gesprengt.
Ja, frag mal den VfB Stuttgart, wie Kretzig so ist.
Naja, aber bei Heidenheim hatte Tor und eine Vorlage in 6 Spielen. Also was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass wir, glaube ich, diesen Transfer zu negativ bewerten, weil er nicht das ist, was wir wollen und auch nicht das ist, was wir brauchen, aber rein perspektivisch gedacht, finde ich nicht der Transfer für die Zukunft ist.
Ich habe da, also ich würde auch bewerten hier. Könntest du nicht sagen, wie ihr, ich habe noch gar nicht bewertet. Ich habe nämlich dir gerade eben aufmerksam zugehört. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, wir brauchen einen Spieler nicht mehr. Er kann zurück nach Bielefeld. Das ist bei mir angekommen. Und es ist doch hervorragend. Wir schieben Leopold nach vorne auf die Achterposition. Der kann das. Es war jetzt kein Neuzugang, aber der kann das. Der gehört einmal zu den besten Spielern in der zweiten Liga auf der Position. Und hinten schmeißen wir den Kunze raus und setzen dafür den neuen bald Leistungsträger aus Bayern dahin. Und dann bin ich sowas von dermaßen glücklich. Also dann hat sich das schon gelohnt. Also das habe ich rausgehört. Ich bin schon begeistert von diesem Transfer. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, Christian, ich hoffe, dass du das ein bisschen realistischer einschätzt als André, weil Max hat ja ganz klar gesagt und ich glaube auch zu Recht gesagt, ach, Soforthilfe ist schwierig.
Das klingt ja auch alles ganz toll, was Max da vorgetragen hat. Und ich wäre echt überzeugt davon, dass wir einen guten Griff gemacht hätten, wenn wir uns über einen Spieler unterhalten würden, der bereits in höheren Ligen als der Regionalliga gespielt hat und mit 19 Jahren schon so viele teilweise schwere Verletzungen zu haben, das ist halt auch für mich ein Handicap. Und ich würde jetzt mal so vermessen sein und sagen, auch wenn die medizinische Abteilung von Hannover 96 durchaus gut ist, möchte ich jetzt die vom FC Bayern München auch nicht zwingend da in den Schatten stellen und sagen, da laufen nur Stümper rum, bedeutet, die Verletzung hatte er ja trotzdem, obwohl er in einem sehr, sehr guten Verein heimisch gewesen ist. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Ich freue mich natürlich sehr, wenn der Spieler so einschlägt, wie Max es hier prophezeit. Für mich als Menschen, der den Spieler vorher nicht kennt, ich gucke auf die Hardfacts und sage, wir reden über 30 Spiele in der vierten Liga und das soll der Heilsbringer sein, der uns sofort weiterhilft und das, da bin ich skeptisch.
Ich würde sagen, zu Recht. Und dann, aber erstmal danke, Max, du hast uns diesen Spieler skizziert und natürlich, das ist auch klar geworden, das ist ein Spieler eigentlich für die Perspektive, ist nicht der Transfer, den wir vielleicht hätten machen wollen, aus verschiedensten Gründen. Es ist aber durchaus, wir haben es bei Bright Airbnb auch gesehen, auch der hatte, gut, damals war Bayern 2 noch in der dritten Liga, muss man ehrlicherweise sagen, hat er sich bei Köln dann in der Bundesliga überhaupt nicht durchsetzen können und bei uns dann wirklich, ja, ich möchte sagen, kometenhaften Aufstieg hingelegt. Das heißt, wenn das die Blaupause sein sollte zu Bright, bin ich sehr zufrieden. Wenn es dann doch nur ein schlechterer Junju Lee ist, der doch Eingewöhnungszeit gebraucht hat, wäre ich es nicht. Aber das wird die Zukunft zeigen. Gucken wir jetzt aber mal, wie gesagt, Transferfenster ist geschlossen. Auf der Habenseite Kenneth Schmidt. Haben wir viel besprochen. Ich habe ihn gefordert in der Startelf mehrere Male. Werde ich erstmal nicht tun, weil ich habe nämlich am Sonntag sehen dürfen im Heimspiel der U23 gegen Kinder Kutschak, gegen SV Sandhausen, Entschuldigung bitte, habe ich sehen dürfen, dass Kenneth Schmidt ganz weit weg ist, A von der dritten Liga und damit auch dementsprechend auch ganz weit weg ist, zumindest auf der Linksverteidigerposition. Von der zweiten Liga werde ich ihn nicht mehr fordern. Dennoch kann man sagen, ähnliche Konstellationen im Vertrag wie bei Aseko jetzt, 1,5 Jahre Leihe, wobei keine Kaufoption bei Kenneth Schmidt, auch das eher eine Investition in die Zukunft und der braucht halt jetzt diese Spiele und wenn er es in der zweiten Liga nicht kriegt, ist es vernünftig, dass wir ihn in der dritten Liga einsetzen. Boris Tomiak haben wir alle schon besprochen, haben klar gesagt, das ist eine Verstärkung, das kann unser Unterschiedsspieler in der Defensive sein, spätestens in der nächsten Saison, wenn ein Phil Neumann nicht mehr da ist. Wir haben auch schon gesprochen über Rabbi Matondo und Rabbi hat es vor allem im Spiel gezeigt, was er für eine Verstärkung sein kann. Und uns ja auch versprochen, wenn er mehr Fitness hat, mehr Spiele drin hat, dann sehen wir einen noch besseren Rabbi Matondo. Ich finde es schon mal großartig und das ist bei ihm, wirkt es nicht affektiert. Ich glaube wirklich, dass Salif Sané ihn mit dem 96-Gen infiziert hat, weil so wie der abfeiert, dass der in Hannover spielt, das ist ja nicht normal. Also ich finde es super und ich hoffe, er behält sich das bei. Sehr sympathischer Typ, auch in Hamburg sich sehr sympathisch gegenüber den Fans verhalten, beim Warmmachen, bei seinem Tor, überall. Also hat er mit jeder Phase seines Körpers und ich sage es nochmal, ich glaube nicht affektiert, gezeigt, wie froh er ist, dass er jetzt in Hannover ist. Da werden wir viel Freude dran haben und dann eben jetzt Noel Aseko. André, 4 Spieler sind gekommen. Was würdest du für ein Zeugnis geben? Dann bleiben wir, ich meine, aufgrund deiner beruflichen Expertise bleiben wir doch im Notensystem 1 bis 6. Was würdest du Markus Mann für eine Note geben für diesen Transferwinter?
Noten muss man ja immer in Relation zur Vergleichsgruppe sehen. Und natürlich auch zu den erwarteten Kompetenzen. Bei Schülern jetzt natürlich. Jetzt müsste man das ein bisschen umrechnen. Ich würde sagen, zu den erwarteten Erwartungen. Die Erwartungen sind Aufstieg. Zumindest meine, zumindest Breitenreiters, also und damit auch die vom Verein in dieser Saison. So, jetzt haben wir den Kader, das ist also die Vergleichsgruppe und wir haben neue Spieler.
Ich finde es toll, wie weit du ausholst. Sag mir da einfach eine Note.
Ja, und ich sehe, dass Matondo sicherlich ein Asset ist. Also das muss man schon sagen, hat er auch schon bewiesen. Der hat eine Qualität, die ist absolut uns weiterbringend. Alle anderen Spieler sehe ich an der Stelle nicht, die uns direkt weiterbringen. Dementsprechend in Bezug auf den Aufstieg ist es mir zu wenig. Der Unterschiedsspieler, Maximilian hat ihn ja öfter skizziert, ist nicht gekommen. Und dementsprechend muss ich sagen, es ist leider nur ein schwach ausreichend 4-.
Okay, danke André. Christian, wie beurteilst du diesen Transferwinter und welche Note würdest du Markus Mann für seine Transfers geben? Wie gesagt, Abgänge hatten wir außer Tom Sanne in der U23 keine Note?
Also ich bin sehr enttäuscht von dem Transferfenster, das sage ich ehrlich. Wenn man überlegt, dass wir Mitte Januar einen Punkt vom Platz 1 davon oder entfernt waren, dann muss man sich fragen, was ist tatsächlich das Saisonziel und was kostet auf lange Sicht mehr? Kostet es mehr, 1 bis 2 richtig gute Spieler im Winter zu verpflichten, das Saisonziel so safe zu machen? Oder kostet es, wenn man auf unseren Kader guckt, in der nächsten Saison nicht deutlich mehr, 15 Spieler zu verpflichten, die dann eventuell wieder um den Aufstieg mitspielen sollen, bei unseren Abgängen, bei Vertragsenden und so weiter? Immer unter der Voraussetzung, dass wir Leo und Tresoldi nicht versilbern, sobald da irgendwie ein interessantes Angebot kommt. In 100 Tagen ist die Saison übrigens vorbei. Wir haben sehr viele auslaufende Verträge. Auch da hätte man, oder ja, hätte man...
Du machst es ja noch länger als André.
Werden sollen. Ja, richtig. Hätte man aktiv werden sollen. Bei mir kriegt er gerade ein ausreichend, aber ein glattes ohne Minus. Das liegt an Tomiak, weil ich von dem Spieler echt überzeugt bin. Matondo, na klar, Impact, erstes Spiel, aber da müssen wir auch erstmal warten, ob er das Niveau halten kann. Er hat seinen Mastertrick jetzt im ersten Spiel einmal gezeigt, hat toll abgeschlossen. Das darf er gerne in weiteren Spielen zeigen, da bin ich überzeugt von den anderen beiden Spielern. Den einen kenne ich nicht und von Schmidt bin ich maximal enttäuscht. Daher 4 und für mich wurde das Ziel des Aufstiegs in der Winterpause aufgegeben und dann hätte man Neumann auch verkaufen können.
Danke. Maximilian, schaffst du es in weniger als 2 Minuten mir eine Note zu sagen?
Nein. Toll. Das schaffe ich nicht, denn ich blicke einmal ganz kurz auf die Konkurrenz, mit der wir es denn im Aufstiegsrennen zu tun haben. Ja, wir haben zum Beispiel den ersten FC Köln, die jetzt im Winter 6 Millionen ausgegeben haben. Wir haben den HSV, der Medienberichten zufolge 6,5 Millionen ausgegeben hat. Und wir haben vor der Wintertransferperiode Martin Kind gehört, der meinte, dass die Gesellschafter bereit sind, großflächig anzulegen, um den Aufstieg zu gewährleisten. Am Ende stehen...
Ja, Gemüse im Garten.
Ausgaben, also Transferausgaben von 300.000 Euro für Boris Tomiak und 3 Laien, bei denen natürlich die Gehälter übernommen werden müssen. Jetzt müsst ihr natürlich im Verhältnis sehen, mit was für Bedingungen in dieser Wintertransferperiode gearbeitet werden konnte. Denn offensichtlicherweise konnte man keine Millionenbeträge wie andere Vereine in der Konkurrenz aufnehmen. Und Boris Tomiak ist die Lücke, die geschlossen wurde, die durch den Abgang von Phil Neumann geschehen ist. Natürlich hätte man jetzt sagen können, gut, man hätte Neumann im Winter verkaufen können, aber was wäre passiert, wenn Tomiak sich jetzt verletzt hätte? Das heißt, man muss in der Kaderplanung auch perspektivisch denken und auch auch im Risikomanagement quasi agieren. Wir haben mit Kenneth Schmidt eine Leihe bekommen, die durchaus auch enttäuschend ist, muss ich sagen, weil ich erwartet hätte, dass er eine Sofortverstärkung auf dieser Position, auf der Linksverteidigerposition sein kann. Das heißt, diesen Transfer ist wahrscheinlich um nächstes Jahr eine weitere Entwicklung quasi vorzunehmen auf dieser Position. Mit Rabi Matondo haben wir scheinbar einen offensiven Unterschiedsspieler bezogen auf das Profil, was wir bekommen haben, gewonnen. Das heißt, wir haben einen Unterschied in unserer Offensive, weil wir ein Profil erfüllen, was wir dort nicht mehr hatten. Das heißt, ein 1-gegen-1-Spieler, er kann dribbeln, er kann eigene Chancen kriegen und mit Noel Aseko ein internationales Spitzentalent bekommen. Das heißt, ich gebe diese Transferperiode eine 3, weil die entscheidenden Positionen, die 8, die Box-to-Box, das Box-to-Box-Problem, was ich mir gewünscht hätte, nicht erfüllt wurde und sage, dass es aber nicht fair ist zu sagen, dass man hier grandios gescheitert ist.
Okay, gut, das hat ja auch in seiner Note keiner ausgedrückt. Ich halte 2 Minuten ein, ich spare sogar die Zeit ein, die ihr hier verschwendet habt und sage ganz klar, ich bin bei dir, Maxi, es ist Emilian, es ist eine 3. Es ist eine glatte 3, ist keine 3+, keine 3-. Tomiak auf jeden Fall sehr starker Transfer. Der Rest, Matondo, wird sich zeigen. Erstmal tolle erstes Spiel, Chris. Ich fand interessant, ich mach's dann doch länger, was du gesagt hast. Er hat seinen Signature-Move gezeigt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich die Verteidiger darauf einstellen und ob er mehr im Petto hat. Absolut, bin ich bei dir. Schmidt, vor dem Spiel der U23 hätte ich die Transferperiode auch besser bewertet, weil ich kenne Schmidt für einen guten Transfer gehalten habe. Jetzt dann eher für einen durchschnittlichen. Und Aseko möge mich bitte eines Besseren belehren und zeigen, dass er sofort eine Verstärkung sein kann. Ich glaube nicht dran. Trotzdem eine 3. Es war okay, so wie Markus Mann halt ist. Es war halt nicht herausragend, es war nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Er ist halt grauer Durchschnitt und damit perfekt für Mainz 05. So,
aber befriedigend aber heißt auch Lernziel erreicht. Steigen wir jetzt auf?
Nein, das ist nicht korrekt.
Ich habe ja befriedigend
da, Lernziel erreicht. Ja nicht, du darfst ja mich nicht fragen, weil ich habe ja am Sonntag schon gesagt, das ist verfehlt. Ja? Aber das können wir ja gleich besprechen. Wenn wir gucken auf das nächste Spiel, auf das es ankommt, das nächste Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga, Hannover 96 empfängt den Tabellennachbarn, also als Sechster empfängt den Tabellennachbarn aus Düsseldorf auf Platz 5. Ein Punkt trennen die beiden Teams. Wir wollen darüber sprechen, wie das Spiel im Niedersachsenstadion am Sonntag ausgeht. Das machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Sie war ein Tenniswunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. 96 also mit dem Punkt aus Hamburg im Rücken, jetzt vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf schlug am vergangenen Wochenende Ulm mit 3:2, das hat dazu geführt, dass sie an uns vorbeigezogen sind. Also ehrlich müssen wir sein. Und eben jetzt vor uns stehen. Sechster gegen Fünfter. André, du hast gesagt, es ist ein Spiel von den Spielen, Hamburg war dir nicht wichtig, aber Düsseldorf. Das ist jetzt ein Spiel, wo du wirklich richtig drauf schaust, ja?
Ja, absolut, weil das Preußen-Münster-Spiel war mit einem Sieg in der Kalkulation eingeplant. Wir haben diesen Sieg nicht geholt. Das heißt also, wir haben keine Verbesserung im Vergleich zur Hinrunde, was die Punkte angeht. Und das Hamburg-Spiel, da kann man keinen Sieg in Hamburg einplanen. Es hätte klappen können, aber das konnte man nicht einplanen. Da haben wir sogar ja 2 Punkte verloren im Vergleich zu der Hinrunde. Das heißt, wir stehen jetzt 2 Punkte schlechter. Dementsprechend müssen wir jetzt Punkte holen. Wo können wir das machen? Wir können sie nur holen, wenn wir sagen, okay, Düsseldorf haben wir nicht gewonnen in der Hinrunde, Paderborn haben wir nicht gewonnen in der Hinrunde, Kaiserslautern, so, da müssen wir unsere Punkte einfach holen. Und mit Düsseldorf fängt es an, ist ein Heimspiel. Wenn wir aufsteigen wollen, wenn das wirklich die Ambition ist, müssen solche Heimspiele gewonnen werden, ohne Wenn und Aber. Ein zweiter Ausrutscher wie gegen Preußen Münster können wir uns nicht erlauben, also müssen wir gewinnen. Und wenn wir das nicht tun, dann bin ich bei dir, dann können wir den Aufstieg abschreiben. Ich glaube nicht, dass wir die nächsten 3 Spiele packen, sage ich ganz ehrlich, aber es ist möglich, die Hoffnung ist da. Aber ja, das sind die, was sagt Chris jetzt gleich wieder? Crunch-Time, das ist jetzt die Crunch-Time.
Ja, Chris, sagst du Cruncher?
Ich habe die, glaube ich, schon vorletzte Woche ausgerufen und habe gesagt, die nächsten 3 Spiele, da erwarte ich 7 Punkte. Für mich sind wir mit Hamburg im Soll, weil wir den einen Punkt geholt haben. Hat aber zur Folge, dass wir sowohl diese Woche wie auch nächste Woche siegreich vom Platz gehen müssen. Also sowohl Düsseldorf zu Hause schlagen, wie auch Lautern auf des Gegners Platze. Weil wir halt dann unmittelbare Konkurrenten Punkte abnehmen, kann es interessant werden. Wenn wir das nicht schaffen, ist die Saison vorbei.
Ja, Max, André Breitenreiter hat weniger Punkte als Stefan Leite zum selben Zeitpunkt der Hinrunde. Oder ja, zum selben Zeitpunkt, genau, der Hinrunde. War der Trainerwechsel ein Fehler?
Also nach 3 Spielen das zu behaupten, finde ich etwas übermütig.
Zu fragen.
Und ich glaube, dass rein spielerisch, der spielerische Beweis, den wir gesehen haben in den vergangenen 3 Spielen, durchaus gesagt hat, dass wir rein vom Konzept und rein vom Potenzial, was möglich ist, deutlich mehr Chancen auf den Aufstieg haben, als es mit Stefan Leitl gewesen wäre.
Wir dürfen aber nicht vergessen, 3 Spiele der Hinrunde, 0 Gegentore. 3 Spiele in der Rückrunde, 4 Gegentore.
Ja, gewissermaßen muss man ja auch, wie wir in Halbzeit 1 gegen Hamburg gesehen haben, eine Restverteidigung ja geringer gestalten, um irgendwie offensiv ja mehr Spieler aufstellen zu können. Es sind eben 2 verschiedene Ansätze, es sind 2 verschiedene Philosophien und es sind auch 2 verschiedene taktische Prinzipien, nach denen die Trainer handeln. Aber ich bleibe dabei, dass ich davon überzeugt bin, dass die Chance mit Breitenreiter deutlich höher ist und die Upside und das Potenzial deutlich größer ist, hier etwas zu holen, als wir, wenn wir in der gleichen Situation wie der letzten 2,5 Jahre geblieben wären.
Bin ich ja auch ganz bei dir. Ich wollte dich nur ein bisschen locken. Absolut, weil André Breitenreiters Offensivfußball geht halt dann zulasten der Defensive, ist ja auch nicht schlimm. Er selber hat noch keinen Hehl daraus gemacht, indem er sagt, er gewinnt lieber 4-3 als 1-0. Und das zeigt dann oder zeigte auch schon zu seiner Vorstellung, wohin die Reise gehen wird. Aber wohin geht die Reise jetzt gegen Fortuna Düsseldorf? Max, du kannst uns sicherlich sagen, wie Fortuna spielen wird. Du kannst uns sagen, was die Mechanismen sind, die Daniel Thun seiner Mannschaft eingeimpft hat und worauf es im Heimspiel am Sonntag ankommen wird.
Ja, Fortuna Düsseldorf ist ganz klar auch als einer der Aufstiegskandidaten dieser Liga zu bewerten. Und gegen dabei sind sie letzte Saison auf dem 3. Platz gewesen und auch dafür bekannt gewesen, rein systematisch in einem 4-4-2 zu agieren, welches vor allem defensiv oder im Mittelfeld, beziehungsweise defensiv und Mittelfeld auch in einem tiefen Block zu agieren. Und dabei versucht man den Raum zwischen dem Mittelfeld und der Abwehrkette besonders gering zu halten, um das Zentrum zu sichern und den Gegner nach außen zu drängen. Das hat im Hinspiel extrem gut geklappt und dort hatten wir, glaube ich, also wenn ich mir die Staffelung ab der 75. Minute damals angeguckt hatte, hatten wir keinerlei Möglichkeiten, uns dagegen durchzusetzen. Durch den Abgang von Solis und Aotanaka im Sommer hat Shun jetzt gewissermaßen etwas mehr Variation in seine Ansätze reingebracht dieses Jahr. Er hat sich mit einem 3-4-3 probiert, das hat aber deutliche Defizite in der Defensivstruktur mitgebracht, denn die Restverteidigung war deutlich dünner besetzt bei Düsseldorf und auch der Fakt, dass die Innenverteidiger Oberdorf, Siebert oder Hofmann keine starken 1-gegen-1-Spieler sind, hat das Ganze nicht wirklich unterstützt. Das heißt, man hat sich inzwischen wieder auf das gewohnte 4-4-2 eingerichtet, teilweise auch mit einem 4-1-3-2 wie gegen Ulm, mit einem Mittelfeldpressing und situativ hohem Anlaufen, um sich dann im Pressing auch versuchen durchzusetzen. Im Ballbesitz versucht die Fortuna zunächst mit Außenverteidigern zu agieren. Das heißt, man schiebt entweder mit dem linken oder dem rechten Verteidiger hoch, um mit diesem asymmetrischen Aufbau das Pressing des Gegners zu erschweren. Dabei versucht man dann die Halbräume oder die Außen mit den eigenen Spielern zu besetzen. Meistens gibt es dann auch teilweise Überladungen, aber man versucht eigentlich eher die Breite zu ziehen. Und dann versucht man über Flanken oder Schnittstellenpässe hinter die Kette in das gegnerische Drittel oder die Box zu gelangen. Aber ich sehe bei Daniel Thun ein ähnliches Problem, was wir mit unserem Vorgänger hatten, also mit Stefan Leitl, denn dieser Ansatz ist taktisch oftmals ziemlich unzureichend und es fühlt sich an, als wäre dieses System zu sehr auf kreative Unterschiedsspieler fixiert, die Düsseldorf mit dem Abgang von Solis nicht mehr hat. Man hat jetzt mit Quarteng vom VfL Bochum eine Verpflichtung gemacht, die in 3 Spielen 3 Vorlagen geholt hat und welche diese Rolle durchaus ausüben können und definitiv ein Faktor in diesem Spiel sein wird. Für uns ist aber besonders entscheidend, dass der Mittelfeldspieler Haag und Johannesson, also die Doppel-8 aus dem letzten Spiel, gelb gesperrt ausfällt, welche bis jetzt als Leistungsträger das Spiel absolut diktierten. Deswegen schätze ich den Matchplan der Fortuna noch defensiver als sonst ein und vermute, dass sie aus dem tiefen Block heraus versuchen werden, unser Offensivspiel einzuschränken, um dann nach Ballgewinn aus dem Umschaltmoment Druck auf unsere Restverteidigung auszuüben. Für mich wird persönlich sehr entscheidend sein, wie wir die individuellen Qualitäten von Matondo im Dribbling nutzen werden und wie wir auch seine 1-gegen-1-Stärke gegen die eher defensiv durchschnittlichen Außenverteidiger von Düsseldorf nutzen können. Denn dadurch sind sie gezwungen, wie wir gegen Hamburg gesehen haben, mit mindestens 2 Spielern Matondo zu verteidigen. Dadurch haben wir meistens eine Überzahl, wenn wir ballnah überladen, das heißt, wenn wir einen der Zehner oder einen Achter noch weiter hochschieben und haben dann stets eine freie Anspielstation im letzten Drittel. Ich finde, dass dieses Spiel den Weg ebnet, den wir einschlagen werden. Denn sollten wir nicht in der Lage sein, dieses Spiel zu gewinnen und den Block aufzulösen, dann zeigt sich das, wir Gefahr laufen können, aus dem Aufstiegsrennen auszuscheiden. Denn solche Spiele gegen Konkurrenten sind elementar, um zu beweisen, dass man besser als diese Liga ist.
Bin ich ganz bei dir. Und Chris hatte von 3 Spielen gesprochen. Ich hatte ja damals schon auf 4 Spiele erhöht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir nach der Halbzeit dieser Spiele, nämlich nach 2, mit den Mannschaften Lautern und Paderborn vor der Brust nicht mindestens einen Sieg geholt haben, dann wäre das deutlich zu wenig, zumal wir dann immer noch unter der Hinrundenbilanz sind, Das wäre zu wenig. Also interessant, Dankeschön, Max. Sehr spannend, was du uns über Fortuna gesagt hast und worauf es ankommen wird. Und ich würde jetzt mal ein bisschen anders machen als die Vorwochen. Ich würde tatsächlich versuchen, mit euch gemeinsam in der Diskussion, ich weiß nicht, ob das gut geht, aber ich würde es versuchen, in der Diskussion eine gemeinsame, eine Vorwärts nach weit Aufstellung hier rauszuhauen. Dass nicht jeder seine Aufstellung macht, die zum Teil aber witzig ist, André, zum Teil viel zu nah am Trainer, Max, oder eben geprägt von, ich will einfach anders sein als alle anderen, Tobi. Ich möchte, dass wir das jetzt gemeinsam entwickeln und würde mit dem Torwart anfangen und bin auf Vorschläge gespannt. Wer soll denn im Tor stehen?
Wechsel.
Ja, ich war auch zu offen, war auch zu offen. Ich mach's nochmal, André. Ron-Robert Zieler steht im Tor. Gibt es da Gegenstimmen?
Nein.
Gut, also Ron-Robert Zieler stellen wir ins Tor. Unser Kapitän wird unsere Mannschaft aufs Feld führen. Ich würde jetzt mit einer Viererkette spielen. André, du?
Ja, was ist die Alternative? Dreier-Fünferkette? Nein, hat sich's gezeigt. Ich würde mit der Viererkette spielen. Die Viererkette entscheidet sich aber für mich gleich bei dem zentralen Mittelfeldspieler. Also,
machen wir gleich.
Aber Viererkette, Viererkette wäre ich dabei. Nur wenn du Kunze aufstellst, dann will ich es nicht.
So, aber geil, eine Ja-Nein-Antwort und auch da wird er ausfallend.
Ja, Chris, auch Viererkette?
Auf jeden Fall.
Gut, Max, Viererkette?
Ich bleibe auch bei der Viererkette.
Gut, also wir machen eine Viererkette. Und André, ist mir ganz egal, ob du auf die Sechser warten willst. Ich für mich stellt die sich wie folgt auf. Same Roya rechts. Ja. In der Innenverteidigung Phil Neumann, Boris Tomiak, linker Verteidiger Marcel Halsberg. Wer möchte einen anderen Vorschlag machen? Ja, gut, ist angenommen. Also spielen wir mit Same Roya rechts, Phil Neumann und Boris Tomiak in der Innenverteidigung und Marcel Halsberg. Als linker Verteidiger. So, ich würde jetzt dann mit einem Sechser spielen. Gibt es jemanden, der mit zwei Sechsern spielen möchte?
Also ich würde rein,
mit zwei Sechsern spielen wollen.
Also rein von der Staffelung würde ich mit zwei Mittelfeldspielern spielen. Aber wie das dann positioniert.
Ja, mit zwei Mittelfeldspielern würde ich auch spielen. Aber ich würde einen tatsächlich als Sechser
definieren. Ja, wir haben einen, also für mich haben wir einen Sechser und einen Achter daneben.
Ich hätte jetzt eher einen
jungen Mann
zu. Okay, warte. Also da bin ich nicht dabei. Also ich habe einen Sechser. Und ich habe quasi zwei Zehner.
Okay, also das, wir haben uns ja auf
Boris. Die Frage ist, wer ist dein Sechser? Damit steht und fällt auch die ganze Diskussion. Wenn du jetzt Kunze sagst, nein.
Also ich, dann mache ich doch eine eigene Aufstellung. Also, pass auf, ich mache mal anders. Ich lasse mal Sechser außen vor. Also ich versuche euch mal zu überzeugen vom 4-1-2-3. Also ich habe einen Sechser und ich habe zwei Zehner. Die sind Rochelt und Lee.
Okay, da bin ich auf jeden Fall dagegen.
Oh. Ist ja auch Quatsch.
Dann mache ich kurz weiter. Dann hätte ich noch einen Dreiersturm mit Ngankam, Trisoli und Matondo. Gut, aber meine Aufstellung ist eh schon gestorben. Gut, bleiben wir beim Sechser. Also ein Sechser oder zwei Sechser? Wer ist, also ich bin für ein Sechser, André, du bist für?
Nicht Kunze.
Gut, für ein Sechser oder zwei Sechser?
Also,
ich bin bei Max, ich bin zwei Mittelfeldspieler, einer davon ist
Leopold,
der ist heute etwas offensiver.
Also für mich ist Enzo kein Sechser, aber ich will zwei Richtig. Spieler in der Staffelung so. Haben, im 4-4-2, die nebeneinander stehen.
Gegen bin Ball. Ich bei dir, aber nicht
ich Kunde. Nicht.
Und darauf sind wir auch
ich bin nicht. Bin ich nicht bei dir. Ich möchte einen klaren Sechser und zwei deutlich davor.
Also für mich wäre im Kopf eigentlich der klare Sechser, Boris Tomiak gewesen, den ich mir gewünscht hätte. Aber den haben wir ja in die linke Innenverteidigung gepackt. Das heißt, dort müsste für mich folgerichtig, weil wir keinen anderen qualitativ hochwertigen Sechser haben, Max Christiansen stehen.
Wäre ich normalerweise dabei, glaube da aber. Ach nee, wir wollen ja nicht auch schon wieder Trainer. Okay, ich bin auch für Max Christiansen. Sechs Max Christiansen. Max und ich sind dafür. Chris?
Ich spiele mit Leo und Christiansen. Wie die als Sechser, Achter Gut. fungieren, ist mir scheiße.
Also Max ist auch
für Christiansen.
Und auch Enzo
wiederkriegt. Max ist auch für Christiansen. Damit ist Andres Stimme schon völlig egal. Also ich wiederhole. Wir spielen mit der Viererkette. Moroja, Neumann, Domiak, Halstenberg. Davor spielt Max Christiansen. Davor dann Enzo Leopold. Ja, das sind da alle der Meinung.
Ja, wie das dann
der Meinung Spiel
ist und die Position, die Variierung.
Die variieren, ja. Die rochieren, aber die verschieben. Aber
auf jeden Fall Enzo Leopold.
Enzo Leopold, okay.
Und Rochelt.
Jetzt kommt die Frage. Spielen wir mit zwei Stürmern? Also hat Max schon gesagt, 4-4-2 möchte er spielen. ich kann jetzt meinen Dreiersturm auch nicht mehr durchbringen, weil da muss ich einen auf die Bank setzen, den ich auf die Bank setzen will. Also wir haben jetzt schon zwei im Mittelfeld, bleiben vielleicht noch zwei Positionen und da wäre ich dann für Lee und Rochelt. Weil Kunze und Enzo sind schon weg,
Lee und Rochelt. Also in meinem Kopf spielen wir ein 4-3-2. Das heißt, Enzo ist eine Linie höher und auf dieser Linie befindet sich Rochelt und neben ihm ganz weit weg Matondo.
Du ziehst also Matondo zurück, okay.
Also ja. Matondo links, also kann ja, das ist ja also rein von der Staffelung gegen den Matondo ganz links, Enzo zentral und Rochelt rechts davon.
Ich glaube, ich sage jetzt schon, dass dieses System hier gescheitert ist.
Ja, irgendwie ist das, ja, das, ich glaube,
pass auf, wir machen es anders.
Ne?
Ich schmeiß es jetzt schon über den Haufen. Jetzt macht doch jeder seine eigene Aufstellung. Ich fange an. So, also Viererkette haben wir schon gesagt. Auf der 6 spielt bei mir Fabian Kunze. Das ist dann im 4-1-3-2. Wo kam
der denn jetzt her?
Ja, ja. Im 4-1-2-3-System, also Fabian Kunze. Dann habe ich zwei, sagen wir, Zehner- oder Halbraumspieler mit Enzo Leopold und mit Yannick Rochelt. Und ich habe drei Stürmer. Rechts im Gang kam in der Mitte Tresoldi und links Matondo. Das ist meine Aufstellung. Bevor André kommt, möchte ich jetzt Max hören. Ist ja schon fast fertig.
So, ja, dann fange ich nochmal ganz von vorne an mit meiner Aufstellung. Und zwar ist Zieler natürlich im Tor. Ich habe rechts Seymour Royer, Phil Neumann als rechter Innenverteidiger, Marcel Halstenberg als linker Innenverteidiger und Vdovic als linker Verteidiger. Auf der 6 vor den zwei Verteidigern spielt bei mir Boris Tomiak. Neben Tomiak ist Enzo Leopold, der natürlich als Freigeist in der Offensive agiert. Und ein Vierersturm bzw. eine Viereroffensive mit links Matondo, daneben Tresoldi, daneben Ngankam und rechts Rochelt.
Interessant, also doch ganz anders als ich. Chris?
Bei mir wird es kürzer, weil ich Überschneidungen zu deiner Aufstellung habe. Ich bin bei deiner Viererkette, ich bin bei deinem Dreiersturm, also Matondo, Tresoldi und Jessic. Und bei mir gibt es halt eine 4-3-3-Aufstellung. Wie die sich im Mittelfeld sortieren, ist mir wurscht. Aber es besteht aus Rochelt, Leopold und Christiansen.
Also quasi nur ein Unterschied, nämlich auf A6.
Genau.
Gut, André?
Ich bin zu 100% bei Max, jetzt genauso gesagt. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ist Matondo vom Fitnessstand her. Wenn der fit ist und 90 Minuten gehen kann, dann absolut so, wie Max das gerade gesagt hat. Für den Fall, dass er eben nur ein paar Minuten im Köcher hat, das kann ich wirklich überhaupt nicht einschätzen. Dann würde ich Rochelt auf der Seite spielen lassen und würde rechts einen Taddel setzen und versuchen, über die Geschwindigkeit zu kommen.
Hatte ich tatsächlich auch überlegt, ganz ehrlich, genau wie du, wenn Matondo nicht fit ist, genau das zu machen, was du sagst, nämlich Taddel und Rochelt. Aber für mich ist ganz klar, Matondo gehört in die Startelf. Ich wechsle ihn lieber aus. Ich möchte die Power von Beginn. Ich möchte, dass wir schnell 1-0, 2-0 führen. Da brauche ich die Power von ihm. Und habe überlegt, ob ich tatsächlich Mumulu auf rechts setze, aber ich kann in Gangkamm nicht rauslassen. Und dann ist er jetzt erstmal nominell auf der rechten Seite. Die werden da offensiv rauschieren. Ach, ich wünschte, meine Aufstellung wäre so geil. Also ich fände es echt cool, wenn die genommen wird. Aber okay, ist egal. Gut, kommen wir zum Ergebnistipp. Ich fange mit Chris an. Chris, wie geht es aus?
Wir gewinnen 2-0. Das 1-0 schießt Jessic tatsächlich und dann wird Düsseldorf das Spiel in die Hand nehmen und nach der Halbzeit erleben wir ein Kopfballtor von Tomiak nach einer Ecke.
Schön. Max?
Wir gewinnen 3-1.
Mhm. Auch die Torschützen vielleicht?
Ich fände es ganz cool. Ja, also Jessic wird auf jeden Fall ein Tor machen, nachdem er wiederkommt. Ich glaube, wir haben ein Kopfballtor von Phil Neumann, der zeigen möchte, dass er das letzte halbe Jahr noch hier bestreiten möchte. Yannick Rochelt darf auch endlich mal netzen. Und ganz spät von Fortuna Düsseldorf kassieren wir in der 85. Minute einen 20-Meter-Schuss vor der Box von Quarteng.
Okay. Oh, den hätte ich auch gerne hier gesehen übrigens. André, dein Tipp?
Ich glaube, dass die Zuschauer in Hannover als Schwarmintelligenz eine gute Benchmark sind. Du hast vorhin die traurige Geschichte der verkauften Karten erzählt. Ich habe das Gefühl, die Zuschauer spüren da etwas, sind nicht überzeugt von den Leistungen der Vergangenheit, wollen etwas bekommen und das sehen sie nicht. Deswegen wird es ein 0-0, eiskalten Nieselregen. Der Platz wird gerade noch so zum zweiten Mal in Folge freigegeben. Und es wird ein fürchterliches Spiel. Und am Ende auf der Pressekonferenz heißt das, wir haben alles gekämpft unter den widrigen Umständen. Und es war ein wichtiger Punkt. Und ich sage nein.
Dafür fahre ich nicht nach Hannover. Deswegen glaube ich an ein 4-2.
Für den Früchtetee fährst du dahin.
Für den Früchtetee. Für 3,80 Euro Früchtetee Großartig, danke HCC. Übrigens 3,80 Euro hätte ich früher nicht mehr für ein Bier bezahlt. Aber ist egal, alles geschenkt. Chronologie des Spiels ist relativ einfach erzählt. Wir führen schnell 2-0. Das erste Tor macht Matondo nach einem Konter, weil Düsseldorf nämlich das Spiel versucht zu machen, anders als Max es uns erzählt hat. Das 2-0 fällt dann nach einer Standardsituation und das ist ein Kopfball auch bei mir von Enzo Leopold. Von Phil Neumann, entschuldige bitte. Enzo Leopold wäre witzig mit dem Kopfball nach einer Ecke. Er schießt sie und rennt noch rein. Also Phil Neumann mit dem Kopf. Dann gibt es bis zur Pause noch das 2-2. Die Düsseldorfer kenne ich nicht, deswegen kann ich keine Torschützen sagen. Dann kommen wir aus der Kabine raus. In der 50. Minute machen wir das 3-2 durch Nicolo Tresoldi und das 4-2 ist in der 89. Minute durch Jessica Nganga. So wird dieses Spiel laufen und so wird es ausgehen. Es wird zwar kalt, aber es gibt keinen Nieselregen und der Platz ist plötzlich nach 2 Wochen in ganz hervorragendem Zustand, weil wir so tolle Greenkeeper haben, die es einfach wissen. Und die wissen, wie es geht, auch wer der bessere Trainer ist. So, eigentlich wollten wir noch kurz sprechen über den Teilausschluss der Peine Ostler bei unserem Derby. Machen wir vielleicht in einer anderen Sendung oder vielleicht mal kurz vorm Derby. Grundsätzlich ist klar, dass es da eine von der Fanhilfe Hannover eine Pressemitteilung gibt. Schaut gerne bei denen vorbei. Ich werde es jetzt nicht rezitieren. Und informiert euch dort. Na klar ist, dass wir es ablehnen. Dass unsere Fanszene das ablehnt, so erstmal gesagt. Und bin gespannt, ob wir dann auch einen Boykott machen und dann nicht ins Stadion gehen. Entscheidet ja jeder für sich selbst, aber ob die organisierten Fans dann nicht ins Stadion gehen, das werden wir sehen. Aber es gibt die gleichen Maßnahmen halt wie im Hinspiel. Nicht überraschend war zu erwarten. So, erwarten können wir auch einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, weil André hat keine Ahnung und Max, Chris und ich werden dann am Ende recht behalten. Das Ergebnis ist dann egal. Hauptsache es sind 3 Punkte auf dem Weg zum großen Ziel, dem Aufstieg. Wir sehen uns am Sonntag im Sachsenstadion. Dann denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach Weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.